Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Es gibt ja nicht auf einen Schlag Impfstoff genügend für alle. Und auch wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nächsten Montag den BioNTech-Pfizer-Impfstoff zulassen sollte und 6 Tage danach verimpft werden kann, es muss eingeteilt werden.
Wichtig ist, wenn man so wenig am Anfang hat, wenn man tatsächlich nicht allen die Impfung geben kann, denen man das gerne geben würde, dann muss das so gerecht wie möglich, transparent und auch gut umgesetzt sein.
Das hat Alena Büx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, gestern in den Tagesthemen gesagt. Und deshalb werden die besonders schwachen Menschen bei uns in Deutschland und deren Betreuerinnen, Betreuer und Behandler auch als erstes geimpft. Ich habe darüber diese Woche mit Viola Priesemann gesprochen. Sie ist Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Und sie untersucht die Mechanik der Pandemie mithilfe von Modellen. Wir hören sie eigentlich immer wieder in der Debatte, wie sie die Politik kritisiert und sagt, viele Dinge werden zu langsam vorangetragen. Das hätte man cleverer machen können. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es bewertet, dass nächste Woche geimpft werden kann.
Der Impfstoff ist eine große Hoffnung. Wie viel er wirklich helfen wird, werden wir sehen. Ja, klar, er wird helfen. Wie viel, wissen wir nicht. Es ist völlig unklar, ob danach das Leben wieder so sein wird wie vor Covid. Ein Problem ist zum Beispiel das folgende. Wir wissen nicht, ob dieser Impfstoff auch die Übertragung der Krankheit stoppt oder ob er nur die Verläufe milder macht. Das macht einen Unterschied. Wenn er die Verläufe milder macht, das wissen wir ja schon, dann können wir etwa 10% oder 90% der schweren Verläufe vermeiden. Das bedeutet, wir kämen nicht bei 20.000 Neuinfektionen an die Krankenhauskapazität, sondern bei 200.000 Neuinfektionen. Das ist immer noch nicht das Virus einfach laufen lassen. Die andere Überlegung ist, wenn die Hälfte der Personen in Deutschland geimpft sind, dann bedeutet es, dass der R-Wert effektiv von dem R0, was 3,3 ist, um 50% gesenkt wird. Das heißt, der ist bei 1,7 etwa. Ein R-Wert von 1,7 ist leider noch nicht unter 1. Das ist ja der wichtige Faktor. Das heißt, auch dann, selbst wenn 50% der Menschen geimpft sind, werden wir noch gewisse Vorsichtsmaßnahmen brauchen. Aber natürlich ist es viel einfacher, einen R von 1,7 runter auf 1 zu drücken, als eins von 3,3 runter auf 1 zu kriegen. Es wird also auf jeden Fall leichter, es wird von Tag zu Tag leichter, aber es wird noch sehr, sehr lange dauern. Und genau deswegen appellieren wir, und das bin nicht ich alleine, das ist wirklich ein großes Netzwerk von europäischen Forschern, wir sind uns da absolut einig, wir appellieren dafür in ganz Europa, die Fallzahlen konsequent zu drücken und auch niedrig zu halten, denn dann ist das Leben am einfachsten für uns alle, wir können am meisten Kontakte haben und gleichzeitig hat die Wirtschaft eine Planbarkeit.
Aber können Sie das noch vielleicht ein bisschen konkreter machen, die Fallzahlen drücken? Ja, es ist nun mal so, dass man weiß, dass Kontakte zwischen Menschen das Schlimmste sind, dass sich da das Virus am meisten verteilt. Andererseits sehen wir auch, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel in Südkorea, die mit Apps genau nachverfolgen, wo es Infektionsausbrüche gibt. Das geht in Deutschland aufgrund des Datenschutzes nicht. Was genau muss aus Ihrer Sicht oder aus der wissenschaftlichen Sicht eingehalten werden? Also was kann helfen, damit die Fallzahlen eben gering bleiben?
Ich meine, das A und O, das wissen wir jetzt hinreichend, ist eben Ansteckungen vermeiden. Ich denke, ich bin da die Physikerin. Wir haben ein gutes Verständnis, ein grundlegendes Verständnis der Ausbreitung von so einer Pandemie. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Das ist aus den 20er Jahren. Das ist wirklich alt. Die Frage, wie man es runterbringt, das muss jedes Land, das muss jede Region, denke ich, für sich entscheiden im Konsens. Wie viel Datenschutz möchte man aufgeben oder wie viel möchte man doch lieber Kontakte in anderen Bereichen reduzieren? Das ist etwas, das ist wirklich eine Güterabwägung und das wird jedes Land auch anders handhaben.
Aber würden Sie sagen, okay, es muss noch deutlicher sein? Die Leute dürfen sich einfach nicht treffen. Man muss die Kontaktbeschränkungen einfach, weiß ich nicht, stärker kontrollieren, damit das eingehalten wird?
Es kann definitiv noch nachgebessert werden, sicherlich an vielen Arbeitsplätzen. Es gibt viele Menschen, die noch nicht im Homeoffice sind, obwohl sie vielleicht jetzt im Homeoffice arbeiten könnten. Und es geht ja nicht um die nächsten 3 Monate, sondern es geht um die nächsten 3 Wochen. Es gibt Arbeitsplätze, wo man nicht ins Homeoffice kann. Dort wäre es ganz arg wichtig, den Infektionsschutz zu verbessern und auch zu kontrollieren, dass dort die AHA-Regeln eingehalten werden. Es gibt Menschen, gerade diejenigen, die weniger verdienen, die auch auf ihre Arbeit diesen Abstand gar nicht halten können. Dort wäre ein Arbeitsschutz ganz arg wichtig, die eben zu unterstützen da drin, dass falls sie zum Beispiel Symptome haben, sie auch wirklich zu Hause bleiben können, ohne dafür negative Konsequenzen am Arbeitsplatz zu haben. All das sind auch Maßnahmen, über die man nachdenken sollte. Man sieht das in den USA ganz deutlich, aber in Deutschland ein Stück weit auch, dass so eine Pandemie auch diese Spannungen oder die Probleme gerade für diejenigen, die es schon schwer haben, doch mal schwieriger macht. Mhm. Kontakte noch weiter zu reduzieren. Ja, es ist wichtig für die nächsten 2-3 Wochen, die Kontakte gering zu halten. Aber Kontakte sind so wichtig. Wir sind ja ein soziales Wesen. Mhm. Ich plädiere ganz arg dafür zu sagen, dass man sich 1-2 Haushalte aussucht, mit denen man wirklich und auch intensiv Kontakt haben soll. Und im Idealfall, gerade wenn man selber Risikoperson ist, wäre es gut, wenn die anderen Haushalte auch wenig Kontakte haben. Damit schneidet man dem Virus effektiv den Weg ab. Und das ist das Wichtige. Kontakte haben ja, aber einfach wenige. Die dafür umso intensiver.
Wenn wir nochmal darauf schauen, wie andere Länder das machen mit ihrer Strategie. Neuseeland hat es ja fast geschafft, das Virus auszurotten, genauso wie Australien. Irland hat auch früher schon einen harten Shutdown gemacht. Welche Strategie ist da Ihnen besonders gut aufgefallen?
Ich denke, eine Strategie, die für uns relativ gut passt, ist das, was Irland gemacht hat, nämlich schon wesentlich früher konsequent nachzuziehen. Die haben einen Lockdown-Light versucht, etwas früher als Deutschland. Der hat nicht gut funktioniert und danach haben sie einen richtigen Lockdown gemacht und die Fallzahlen sind dann auch entsprechend gesunken. Australien, Neuseeland wird häufig gesagt, dass es Inseln sind. Irland ist in gewisser Weise auch eine Insel, aber es ist Teil von Europa. Die Grenzen sind ja offen. Wir in Europa werden es nicht ganz einfach haben, die Null zu erreichen. Aber erstens, wir haben im Sommer Zero-Covid erreicht. In vielen Landkreisen war über Wochen hinweg kein einziger registrierter Fall. Und wir gehen stark davon aus, dass dann auch wirklich kein Covid in diesen Landkreisen war. Wenn also ganz Europa es schafft, die Fallzahlen niedrig zu halten, dann sorgen schon diese stochastischen Fluktuationen dafür, dass es lokal zu einem Verschwinden vom Covid kommt. Klar, das kann jederzeit wieder eingeschleppt werden, aber man profitiert von diesem Null. Weil wenn eine Null ist, dann kann man sich theoretisch verhalten, wie man möchte und das Virus kommt ja nicht wieder. Wenn da aber Fallzahlen um die 20, 50 oder 100 sind, dann hat man die ganze Zeit mit jedem einzelnen Kontakt, den man hat, das Risiko, das Virus weiterzutragen. Mhm. Und das ist nochmal was ich gern betonen möchte. Derzeit, in den letzten Wochen, haben wir Covid stabilisiert bei 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist wahnsinnig viel. Und wir sehen, wie viel Einschränkung wir brauchen, allein für die Stabilisierung. Das ist kein Zustand, der sich halten lässt. Auch die älteren Personen lassen sich da absolut nicht schützen, weil wir eine so große Dunkelziffer haben. Wenn die Fallzahlen aber unten sind, dann können die Gesundheitsämter einen ganz großen Teil der Eindämmung übernehmen. Und das bedeutet, dass wir selber mehr Kontakte haben können.
Bei diesem Modell, das Sie uns vorrechnen, Modell, wo Sie auch gesagt haben, ist jetzt nicht neu für diese Pandemie, sondern das kann man ableiten auch aus anderen Modellen. Sind da denn die Kollateralschäden, sagen wir mal, wie zum Beispiel eine höhere Selbstmordrate eingerechnet?
Es gibt zwei Sachen. Das eine sind so grundsätzliche Mechaniken, so würde ich das nennen, wie eine Pandemie sich eindämmt oder wie man die eindämmt und wie sie sich ausbreitet. Das andere ist die Frage von den genauen Zahlen. Wir sehen in dem Modell, dass wenn die Fallzahlen einmal niedrig sind, dann reichen etwa, ich sage mal grob, 40% Kontaktreduktion und dann bleiben diese Fallzahlen niedrig und wir brauchen keinen einzigen weiteren Lockdown. Sind die Fallzahlen hoch, dann machen dieselben 40% Kontaktreduktion, brauchen immer wieder einen Lockdown oder ein Reset. Wenn wir das also übertragen, wir können keine Zahl, wir können keinen Wert einem Leben beimessen im Modell, das ist unmöglich, selbstverständlich. Aber wir können natürlich sagen, wie viele Lockdowns brauchen wir, wie viele Einschränkungen brauchen wir. Und da sehen wir, bei niedrigen Fallzahlen brauchen wir weniger Einschränkungen für die Stabilisierung oder bei denselben Einschränkungen brauchen wir dann keine Lockdowns mehr. Und ich denke, das ist ein Vorteil für alle, für all diese Nebeneffekte und Kollateralschäden, die wir nennen. Die sind mir sehr wohl bewusst. Ich weiß, dass ich hier immer wieder in den Medien als Physikerin auftrete. Persönlich ist mir das absolut bewusst und deswegen kämpfe ich ja auch derart für ein Verständnis für niedrige Fallzahlen, weil dort die Kollateralschäden aus unserer Sicht die geringsten sind. Mhm. Wir haben am allerwenigsten Einschränkungen, wir können am meisten Freiheiten und Kontakte haben. Wir haben im Idealfall auch keinen weiteren Lockdown mehr, wenn wir dann diese Grenze von 50 auch wirklich radikal respektieren.
Sagt Viola Priesemann.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.